nicht der Mut zum Risiko ist entscheidend, sondern der Mut, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Heute darf ich zu Gast sein bei Stefan Weiland, Geschäftsführer von Datenpol, ein heimisches Softwareunternehmen und führender Anbieter von ERP-Lösungen.
Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's.
Hallo Stefan.
Hallo Gregor, servus.
Danke, dass ich da sein darf. Große Freude, große Ehre. Starten wir gleich direkt rein. Was war dein Antrieb? Gab es einen klaren Plan oder war das eher eine Entwicklung?
Ja, also ich bin eigentlich im ersten Job nach meinem Studium zu einem Unternehmen gekommen in Wien, Mechatronikentwicklung und Fertigung. Und meine erste Aufgabe war, Operation Management, Controlling einzuführen und das Ganze in einer ERP-Einführung. Das bedeutet, ich war so Key-User und Projektleiter von dieser ERP-Einführung. Wir haben damals das Odo eingeführt in dem Unternehmen und es hat sich dann so entwickelt, dass wir dann auch das Schwesterunternehmen damit ausgestattet haben, also Vertrieb in der Filmtechnik in Los Angeles und von Marktpartnern auch angesprochen worden, können Sie das für uns auch tun? Und das ist sozusagen die Gründungsgeschichte von mir, der Datenpol, dann eben gemeinsam mit anderen Partnern mich auf den Weg zu machen und diese Leistungen, die wir innerbetrieblich gemacht haben, zu externalisieren, am Markt anzubieten, hinauszugehen und zu sagen, ich verstehe, was ihr braucht, ich weiß, wie man ein ERP-System einführt aus der Praxis, als Key-User, als Anwender, als Unternehmer und so einen Mehrwert zu schaffen, zu stiften und ein eigenes Unternehmen zu entwickeln.
Da sind wir gleich bei der Begeisterung, weil so wie du sprichst, hört man einfach, dass du dich begeisterst für das, was du tust. Gibt es da spezielle Punkte auch an deiner Rolle, wo du sagst, das ist besonders begeisternd oder das ist das, was mir hier einfach besondere Freude bereitet?
Ja, ich habe vor allem in jüngeren Jahren oft darüber nachgedacht, das will ich mein Berufsleben lang machen. Und das Besondere an der Rolle jetzt ist das Zusammenspiel aus drei Komponenten. Wirtschaft. ERP-Systeme sind immer wirtschaftlich getrieben. Das macht man, um ein Unternehmen in den betriebswirtschaftlichen Abläufen zu verbessern. Das zweite ist am Stand der Technik. Also ich bin auch technikbegeistert und ich denke, dass technisch gute Lösungen Unternehmen erfolgreicher machen. Und das dritte, was eigentlich die wichtigste Säule ist, immer im Kontext mit Menschen zu arbeiten. Also nicht technisch ein Produkt zu entwickeln, nicht nur Betriebswirt zu sein, sondern diese menschliche Komponente, mit anderen zu arbeiten, projektbezogen zu arbeiten und das Leben von Menschen im Arbeitsalltag zu erleichtern.
Gab es da Momente in deinem unternehmerischen Handeln, in deiner unternehmerischen Karriere, die besondere Wendepunkte vielleicht auch waren oder die besonders einprägsam waren, Momente, die dich im wahrsten Sinne des Wortes geprägt haben?
Ja, ich glaube, Prägungen sind meistens Spitzen des Erfolges oder ganz tiefe Täler, wo man mal unten sitzt und ja, geprägt wird und sich auch wieder aufraffen muss. Beides ist im unternehmerischen Kontext, ich würde fast sagen, normal. Ja. Genau, es gehört einfach dazu. Und aus den Niederlagen, das habe ich auch im Sport gelernt, kann man deutlich mehr lernen als aus den Erfolgen. Beispielsweise, wenn man ein Team aufbaut und das dann auch wieder auseinandergeht, also solche Misserfolge zu haben, vermeintliche Misserfolge ist vielleicht auch einen Grund. Daraus zu lernen ist sicher sind die prägenden Momente, wo man sich überlegt, warum ist das passiert, wie kann ich das besser machen, das auch mitnimmt und oft auch ein Anstoß für Veränderung, während der Erfolg das meistens nicht ist.
Ja, der Erfolg ist etwas, was, glaube ich, wir alle genießen, aber ist dann meistens nicht der Moment, wo wir gerne reflektieren oder wo man dann vielleicht auch sich mit sich selbst beschäftigen wird, weil es ja auch schön ist, den Erfolg zu feiern. Aber wie du, glaube ich, sagst, es ist wichtig, in diesen Momenten, wo man dann auch mal Tiefpunkte erlebt, dann wieder aufzustehen und diese kritischen Momente als lehrreich zu erfahren und da weiterzumachen.
Ja, und ich denke auch in der Unternehmerrolle, in der Führungsrolle, ist es eben auch in dem Aufgabengebiet mit drinnen, die Lehren zu ziehen, sich selbst, aber auch die anderen wieder aufzuraffen, weiterzumachen, vielleicht anders weiterzumachen. Aber ich glaube, diese Leader braucht es, die dann vorne stehen und sagen, das haben wir gelernt und das machen wir anders, aber jetzt gehen wir wieder voran.
Wenn ich da noch ein bisschen nachfragen darf, Gibt es irgendwas, wo du konkret sagst, das war echt ein Fehler, der ist mir in Erinnerung geblieben, von dem habe ich aber auch verdammt viel gelernt?
Sagen wir so, vielleicht gibt es da, oder bei mir in der Vergangenheit sicher ein kleines Muster, an dem ich auch versuche zu arbeiten. Entscheidungen, die man vielleicht schon getroffen hat, aber noch nicht exekutiert hat, zu zögerlich war mit gewissen Entscheidungen, es zu lange versucht hat, anders zu kompensieren. Also,
du hast gewusst, dass das richtig ist, aber es war unangenehm, das
zu genau, machen. Es ist unangenehm oder dem gibt man noch eine Chance, aber in Wirklichkeit hat man gewusst, das passt nicht. Also dieses zu lange Zögern mit Entscheidungen, die zu exekutieren und konsequent, stringent durchzuziehen, das ist vielleicht was, wo ich sage, das ist ein Fehler. Alles andere, glaube ich, ist immer eine... In dem Moment, wo man vor dieser Entscheidung steht, trifft man die ja vermeintlich beste Entscheidung mit den Informationen, die man hat, mit der Perspektive, die man gerade hat. Sonst wäre es ja vorsätzlich falsch und das tut, glaube ich, keiner.
Ich glaube, es ist auch wichtig, zu der Entscheidung dann zu stehen in dem Moment.
Genau. Und auch dahinter. Deswegen glaube ich, also aus der Perspektive, die man damals hatte, mit den Informationen, sind es einfach Lerneffekte und weniger Fehler. Fehler kann man sagen, wenn man es eigentlich weiß und nicht tut.
Wenn wir auf deinen Führungsstil zu sprechen kommen, hat sich der über die Zeit verändert? Wie führst du heute? Was ist dir besonders wichtig?
Der hat sich ganz bestimmt verändert. Schnell gefragt, denke ich, dass ich in früheren Jahren, wie das Unternehmen auch noch kleiner war, sicher mehr Antrieb in das ganze Unternehmen im Sinne von Visionen schnell exekutieren, vielleicht auch ein bisschen detaillierter gemanagt habe. Jedenfalls, ich habe das Gefühl, impulsiver bzw. ja, schnelllebiger, ich weiß nicht, mir fehlt vielleicht gerade das richtige Wort.
Dass man einfach ein bisschen mehr auch nach vorne schauen kann mit der Zeit und mit der Erfahrung.
Ja, beziehungsweise es war einfach schneller und impulsiver und weniger nachhaltig strategisch. Und ich versuche jetzt verlässlicher, konsequenter zu agieren, ja, weil ich merke, dass das sehr viel Vertrauen schafft und das einfach mit dem wachsenden Unternehmen auch notwendig ist, dieses Vertrauen in Kunden, Partner, Mitarbeiter zu gewinnen, zu haben und nicht nur in der täglichen Arbeit ein bisschen anzutreiben.
Stichwort Vertrauen, welche Rolle spielt das bei euch jetzt im Team?
Eine sehr große Rolle. Also für uns als Dienstleister, sowohl in der Kollegschaft, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kunden, mit Partnern, einer der wesentlichsten Aspekte in der Zusammenarbeit in der Dienstleistung.
Ist auch etwas, was, glaube ich, aus der Haltung kommt, die man vorlebt, auch von Werten geprägt ist, die man vielleicht schon aus Kindertagen mitbekommen hat. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist was, was mich von Kindheit an prägt, was ich auch als Unternehmer lebe?
Ja, also ganz sicher. Also ich gebe dir recht, dass es solche Werte wachsen, ja, also die mit denen kommt man nicht einfach so auf die Welt, sondern die entwickeln sich. Bei mir ist es sicher so, dass ich ein hohes Maß an Selbst- und Eigenverantwortung an mich selbst habe, aber auch an mein Umfeld. Das ist mir wichtig, dass jeder für das, was er tut, die Verantwortung auch übernimmt. Das bedeutet auch viel Spielraum, viel Freiraum, wie man agiert, allerdings immer mit der Konsequenz. Also ich muss die Verantwortung dafür tragen, die Konsequenzen auch ausleben. Einfaches Beispiel, ein Projektleiter sagt, ich glaube, wir schaffen das, einen ambitionierten Projektplan sehr schnell. Ich bin derjenige, der das unterstützt und fördert und fordert, dass das passiert, bin aber auch derjenige, der das dann einfordert und nicht alle Wochen den Plan nach hinten streckt, sondern wenn wir uns das überlegen, können wir das gerne tun, aber dann müssen wir dranbleiben und das machen.
Also es geht auch sehr viel um Eigenverantwortung auf Seiten deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen.
Ja, auf jeden Fall. Wir tragen auch Verantwortung in unserer Arbeit für unsere Kunden. Sprich, wir operieren dort beim ERP-System, ich sage immer, am offenen Herzen eines Unternehmens. Also das ist das digitale Nervensystem von einem Unternehmen. Das ist wichtig und ich glaube, da ist Verantwortung zu übernehmen auch ganz eine wichtige Komponente.
Wenn wir über euer Team sprechen, was sind denn da Dinge, vorher haben wir schon Erfolg angesprochen, wie feiert ihr denn dann miteinander? Habt ihr da irgendwelche Rituale?
Ja, also wir versuchen es einerseits wirklich strukturiert zu planen. Also für jedes Projekt gibt es auch sozusagen einen Partyminister, der dafür verantwortlich ist, die Go-Live-Party zu organisieren. Wir haben regelmäßige firmeninterne Veranstaltungen zur Weiterbildung, wo wir bewusst danach auch gemeinsam essen gehen, um eben diesen gesellschaftlichen Aspekt auch wirken zu lassen. Dann gibt es die ungeplanten Dinge, die einfach passieren. Wir gewinnen ein neues Projekt und mit dem CS-Team gemeinsam machen wir uns dann spontan ein Bier auf am Abend, um es einfach zu zelebrieren. Also einerseits das Geplante, wo ich sage, das ist noch zu wenig. Also das sollte man noch viel mehr machen, diese Feste, diese Etappen, diese Siege, diese schönen Momente zu feiern und damit auch festzuhalten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es so viele low-hanging fruits, wo man einfach mal sagen kann, hey, heute haben wir wirklich was Geiles geschafft. Ja. Jetzt gehen wir noch gemeinsam Abendessen oder ja, nehmen uns noch gemeinsame Zeit, um das ausklingen zu lassen.
Ja. Stichwort Augenhöhe, gegenseitiger Respekt. Wie ist das für dich? Wie letztendlich bist du ja die Führungskraft, bist du der Geschäftsführer? Wie siehst du das? Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Ist das manchmal muss man vielleicht auch auf den Tisch hauen? Was machst du, wenn es hart auf hart kommt?
Also Augenhöhe und Respekt sind ganz wichtige Faktoren in der Zusammenarbeit, Hygienefaktoren, die zusammenschweißen und einfach wie ein Kleber zwischen den Personen sind. Also ich glaube, das ist notwendig, auf den Tisch zu haben. Ich denke, dass Klarheit wichtig ist, also sprich Dinge, die nicht funktionieren, klar anzusprechen und die richtigen Ergebnisse einzufordern. Also das ist die Aufgabe der Führungskraft, Ziele zu stecken und Klarheit zu geben, wie kommt man dorthin, wie messe ich, wie weiß ich, was erreicht wird. Ich sage, die beste Führungskraft ist die, wo der Mitarbeiter vor dem Gespräch schon weiß, wie wird sie reagieren, weil ihm klar ist, was zu tun ist. Ja. Unangenehm wird es dann, wenn die Führungskraft nicht klar agiert, sondern willkürlich, dann weiß ich nie, bin ich mit dem, was ich erreicht habe, wie werde ich da jetzt gemessen oder eingeordnet. Und ich glaube, Führung heißt, Rahmen vorzugeben, wo ist rechts, wo ist links, wie kommen wir zum Ziel, und dafür ist einfach Klarheit notwendig. Klarheit alleine wird nicht ausreichen, um den Weg gemeinsam zu gehen, aber ist notwendig. Und also ich bin nicht der Typ, der auf den Tisch schaut, sondern ich muss versuchen, Klarheit vorzugeben, damit sich jeder auskennt.
Ja. Sprechen wir über aktuelle Herausforderungen, wo vielleicht ein bisschen der Schuh drückt, Dinge, ja, die da einfach deine Gedanken besetzen.
Ganz allgemein, glaube ich, spricht man in unseren Breiten seit x Jahren von unterschiedlichen Krisen, und es ist Fakt, dass wir in einer der stärksten und längsten Rezessionen sind seit der Nachkriegszeit. Das sind die Fakten. Ich als Unternehmer sehe das sehr positiv, weil ich glaube, jene, die gut sind, können jetzt den Unterschied machen. Erfolgreiche Leute zeichnen Resilienz aus, und Resilienz bedeutet, schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Und denke, wir als Datenpool, als Digitalisierungsunternehmen haben da am Zahn der Zeit, also uns gehen die Kunden und die Arbeit nicht aus, also im Gegenteil. Wir haben andere Herausforderungen, nämlich Leute zu finden, People Development zu betreiben, das bedeutet, sie auszubilden, weiterzuentwickeln und immer neue Technologien einzusetzen, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, wo ich davon überzeugt bin, dass das für uns ein Riesenwachstumspotenzial, Riesenmarkt ist und wir es schaffen müssen, da frühzeitig das Know-how aufzubauen, um davon profitieren zu können. Also für die Datenpool sehe ich die aktuelle Lage sehr positiv, weil sich die Welt weiter digitalisiert. Mhm. Wir haben die Herausforderung, wie gesagt, Leute zu finden. Gesamtheitlich ist es natürlich eine schwierige Wirtschaftslage, die gewisse Handlungen auch einschränkt, also sprich Investitionen einschränkt.
Stichwort Fachkräftemangel. Wie gehst du diese Herausforderung an?
Es ist natürlich nicht einfach. Also mir wäre es auch lieber, der Markt wäre anders und wir könnten uns dem einfach bedienen, so wie es, ich sage immer, so wie es früher war. Mhm. Ist aber früher und nicht heute und nicht die Zukunft. Ich glaube, dass in Zukunft schon ausreichend Menschen bereitstehen werden, um die Arbeit, die zu tun ist, zu erledigen. Und insbesondere ist unsere Herausforderung, die Leute dafür zu begeistern, ihnen auch zu vermitteln, was wir überhaupt tun. Ich glaube, das ist noch immer für viele abstrakt, Leute auszubilden und weiterzuentwickeln. Und da sehe ich unsere Aufgabe. Diejenigen, die wir an Bord bekommen, sind hellauf begeistert von dem, was wir tun. Also ja, man muss auffällig sein und versuchen, die richtigen Leute zu finden. Und da gehen wir den Weg der kulturellen Ausrichtung. Also der Cultural Fit muss passen, also die Lernwilligkeit, die Entwicklungsfähigkeit, das steht bei uns an oberster Stelle und nicht die Kompetenz, habe ich schon ein ERP-Projekt gemacht.
Stichwort Digitalisierung, du als absolute Experte. Wie siehst du da die österreichischen Unternehmen aufgestellt, vielleicht auch im Vergleich jetzt mit anderen Ländern in Europa? Kannst du da ein bisschen was von deiner Expertise teilen? Wo siehst du da auch Potenziale für Unternehmen?
Im internationalen Vergleich tue ich mir ein bisschen schwer, aber ich mache einfach mal den nationalen. Es gibt wirklich viele Vorreiter, die Digital Champions, die sind top. Also es gibt viele Unternehmen, viele kleiner 20%, die sind schon sehr gut. 20 bis 30% würde ich sagen, sind digital noch nicht vorhanden und der Rest ist irgendwo dazwischen. Also die machen so ein bisschen was. Mhm. Bei jenen, die noch gar nichts tun, die haben aus meiner Sicht ein Ablaufdatum. Mhm. Also das kann man noch eine Zeit lang so betreiben, aber da wird ein großer Crash kommen. Die, die in der Mitte stehen, sollten sich sehr rasch in den rund digitalen Wertschöpfungsbereich begeben, weil das einfach auch mit der Zeit weniger wird. Es wird weniger Leute geben, die das noch tun wollen. Also beispielsweise Handzettel oder ähnliche Dinge. Das ist weder effizient, noch ist es angenehm, dafür Systeme zu haben und zu verwenden, ist der Zahn der Zeit. Und aus meiner Sicht kann man vielleicht noch ein paar Jahre drum herumkommen und überleben, aber erfolgreich wird man damit nicht.
Wenn wir von und über AI sprechen, ist das etwas, wo man auch als Unternehmen künftig nicht mehr drum herumkommt? Wie siehst du diese ganze Entwicklung und wieso gibt es auch vielleicht viele, die da noch zurückschrecken?
Zum Status quo kann man sagen, dass man unter der Verwendung von AI, egal in welchem Bereich, jetzt beispielsweise auch du in deinem Job, zu x% effizienter wird. X ist jetzt die Frage, wie viel ist das? Sind das 10, 20, 50 oder 80? Mhm. In deinem Bereich würde ich sogar sagen 50. Mhm. Also du könntest 50% bist du effizienter, wenn du stringent AI verwendest. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich merke es in meinem also in meiner Tätigkeitsfeld, wie ich in den letzten Wochen, Monaten, ich will nicht sagen gezwungen, aber täglich erinnert, meine Routinen durch die AI zu ersetzen oder sie zumindest einzubauen und zu verwenden. Und ich merke eine enorme Effizienzsteigerung. Also wenn man das angeht und tut, dann kommt man auch auf ganz viele Potenziale erst drauf. Das jetzt so im Mikrobereich oder wo ich es verwende, also wirklich, ich kann es jedem nur raten, verwenden und machen. Gesamtwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich betrachtet, wird die AI ein notwendiger Faktor sein, damit wir uns unseren Wohlstand nachhaltig leisten können. Ich gebe ein Beispiel: Gesundheitsbereich, Ärztemangel. Die AI ist hervorragend geeignet, nicht den Arzt zu ersetzen, aber ihn zu unterstützen und ihn deutlich effizienter zu machen. Gesundheitsbereich ohne AI kann ich mir in dieser Qualität in 30, 40 Jahren gar nicht mehr vorstellen oder nicht leistbar vorstellen. Also es wird Technologie benötigen, um die Menschen effizienter zu machen, damit unser Wohlstand erhalten bleibt.
Diesen Wohlstand zu erhalten ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle sehr, sehr treffen sollte, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, und vielleicht auch in die Vergangenheit blicken. Also die Angst der Menschen vor Maschinen war enorm groß, weil die Maschinen ja das Potenzial hatten, den Menschen zu ersetzen. Ich denke, es ist ein sehr ähnliches Phänomen mit der künstlichen Intelligenz. Also natürlich ist es eine Veränderung und die schafft auch Angst in vielen Bereichen, ersetzbar zu werden oder sich verändern zu müssen. Ich glaube aber, dass sie wohlstandsfördernd ist, dass diese Technologiesprünge wohlstandsfördernd sein werden. Deswegen rate ich jeden, sich so schnell als möglich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Welt dreht sich gleich schnell, aber die Zeit verändert sich immer schneller. Technologie verändert sich immer schneller. Und auf den Zug aufzuspringen, empfehle ich frühzeitig und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Und manche Entscheidungen brauchen Mut. Und Mut ist, glaube ich, etwas, was man als Unternehmer sehr gut gebrauchen kann und was auch wichtig und notwendig ist in manchen Entscheidungen. Gibt es da, wenn du zurückdenkst, Entscheidungen, die bei dir Mut erfordert haben, die sich dann auch gelohnt haben, dieser Mut bezahlt wurde?
Ja, jeden Tag. Also es braucht jeden Tag Mut, Entscheidungen anzugehen und Entscheidungen zu treffen. Nicht der Mut zum Risiko ist entscheidend, sondern der Mut, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, zu denen man steht, ja, mit denen man im Reinen ist.
Gibt es dann auch eine Entscheidung, die du im Nachhinein anders treffen würdest oder gab es da welche?
Natürlich. Ja. Wie gesagt, wenn sich die Informationslage verändert, wenn sich Annahmen oder Parametern im Umfeld ändern, dann können Entscheidungen natürlich falsch sein. Aus der heutigen Perspektive oder würde man sie anders treffen? Ja. Ganz sicher.
Was hast du für dich daraus mitgenommen?
Also was ich mitgenommen habe, ist, bei fast allen Entscheidungen sind andere Personen involviert. Die Annahmen, die zu Entscheidungen führen, transparent zu machen, zu teilen, es zu erklären, damit die Entscheidungen auch mitgetragen und gelebt werden. Ich glaube, wenn man die Leute abholt, wieso das eine Entscheidung ist und auf welchen Parametern die basiert, was da für Annahmen dahinter stehen, was sie auch für Konsequenzen haben kann oder wird, hier alle abzuholen, das zu kommunizieren, das ist etwas, was ich gelernt habe oder, glaube ich, Entscheidungen dann auch viel verständlicher macht und ja, die Leute auch abholt.
Ganz allgemein, was brauchen Unternehmer in Österreich heute oder was braucht jemand, der Unternehmer werden will?
Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele tolle Eigenschaften, wo sich auch viele Unternehmen unterscheiden. Die einen sind innovativ, die anderen sind konsequent. Also ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden, welchen super Skill sozusagen man da als Unternehmer mitbringt und an dem man glaubt. Ich denke nicht, dass es der eine ist, sondern ja, dass jeder unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche super Skills hat, die als Unternehmen leben und ja, verwirklichen darf und kann.
Sprechen wir zum Schluss noch ein bisschen über deine persönlichen Erfolge als Unternehmer. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Gar nicht so eine leichte Frage. Es ist ähnlich wie mit der Partyfrage vorher. Ich glaube, als Unternehmen ist man schon permanent angetrieben und hat man ein Ziel erreicht, denkt man schon wieder ans Nächste. Also man muss da oft innehalten und auch diesen, das habe ich erreicht und das auch mal sehen und darauf blicken. Vor zwei Wochen einen Moment erlebt, am Partnertag, also im Austausch mit Mitbewerbern oder Partnern, Marktpartnern, bei uns ein sehr, sehr angenehmes Umfeld. Da ist einer zu mir gekommen und gesagt, ja, ich habe mir vor 3 Jahren den Markt angesehen und habe die Firma Datenbrook gesehen und gesagt, da möchte ich hin. Also ich möchte mal so werden, wie ihr seid. Und das sind eigentlich Komplimente und ja, Antriebe, die mich stolz machen und nicht jetzt die Umsatzzahl oder die Mitarbeiterzahl oder der KPI, sondern ja, das war so in Summe, ja, wer andere hat das von außen betrachtet und ein Kompliment gemacht, was da geschaffen wurde. Natürlich auch mit dem Wissen, wie viel Engagement, Leidenschaft, Herzblut da dahinter steckt.
Sehr schönes Kompliment.
Ja.
Was nimmst du dir vor? Was hast du langfristig noch für Ziele als Unternehmer? Wo willst du hin?
Man beginnt als Selbstständiger und macht alle Funktionen in einem Unternehmen selbst, also von
selbstständig.
Ja, genau. Also man beginnt eine Website zu bauen, man verkauft das erste Projekt, man liefert, man schreibt die Rechnung dafür und gibt die Buchhaltung ab, jetzt so in der einfachen Wertschöpfungskette gedacht, ist dann im Unternehmensaufbau Stück für Stück gefordert, mehr in die Managementfunktion zu gehen, diese Tätigkeiten abzugeben, zu führen und noch strategischer zu werden. Und das sehe ich als meine Aufgabe, wo ich, glaube ich, auch viele Erfahrungen in junge Führungskräfte weitergeben darf, genau das zu tun, diesen Entwicklungsschritt zu machen und ja, strategischer zu werden und die operativen Dinge, so gerne ich manche mache, auch abzugeben.
Letzte Frage, was bedeutet für dich persönlicher Erfolg?
Persönlicher Erfolg für mich bedeutet, Freude zu verspüren an dem, was man tut. Im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, im Sport, das auszuüben, was man gerne macht. Und wenn man das schafft, dann muss man auch gar nicht mehr arbeiten gehen, weil dann hat man ja permanent das, was man gerne tut. Und ich glaube, jeder, der das schafft, sein Leben so zu gestalten, dass er Freude dran hat, persönlichen Erfolg, ist dann auch recht glücklich.
Mehr Berufung als Beruf dann.
Genau. Also es ist weniger ich muss, sondern ich will, ich kann, ich darf.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Stefan. Wirklich eine Ehre, dass du mit uns sprichst und erzählst von deinen Erfahrungen. Herzlichen Dank. Sehr inspirierend.
Sehr gerne und auch vielen Dank für die Einladung. Macht immer Freude, mit euch zu arbeiten, mit euch zu sprechen und da in den Austausch zu gehen. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.